Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des Podcasts Europa für alle. Mein Name ist Harriet und ich möchte heute über das Thema Fluchtmigration sprechen. Mit an Bord ist auch Matthias Nidobitek, Professor für Europarecht an der TU Chemnitz. Er wird Fragen rund um den rechtlichen Hintergrund klären. Der EU-Info-Podcast Europa für alle. Bevor wir in das Thema einsteigen können, ist es natürlich wichtig zu wissen, was genau Fluchtmigration denn überhaupt ist. Was definiert denn eine geflohene Person? Um das herauszufinden, müssen wir zunächst einmal in die Genfer Flüchtlingskonvention schauen. Die Genfer Flüchtlingskonvention, also ein Abkommen, diente zunächst einmal dem Schutz europäischer Kriegsflüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile sind 149 Staaten weltweit dieser Flüchtlingskonvention beigetreten und damit stellt sie das wichtigste Abkommen dieser Art dar. Laut der Genfer Konvention Artikel 1a bezeichnet einen Flüchtling eine Person, die sich aus, Zitat, begründeter Furcht vor politischer Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen einer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. Diese gerade gehörte Definition schließt aber einen der heutigen Hauptgründe für Fluchtmigration, den Bürgerkrieg, nicht mit ein. Aus diesem Grund sieht das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen eine etwas andere Definition vor. Demnach ist nicht die Ursache der Verfolgung maßgeblich, sondern dass eine Person internationalen Schutz benötigt, weil ihr eigener Staat diesen nicht mehr garantieren kann. Aber was genau bedeuten denn diese Definitionen jetzt? Sind wir mit dem Thema Fluchtmigration schon einmal in Berührung gekommen? Kleiner Spoiler vorweg, ja, sind wir.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir schaffen das. Dieser Satz dürfte uns allen bekannt vorkommen. Geäußert wurde er auf der Bundespressekonferenz Ende August des Jahres 2015 von unserer damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie bezog sich dabei auf die sogenannte Flüchtlingskrise, die 2015 und auch 2016 das politische und gesellschaftliche Leben bestimmte. Ein Großteil der Menschen kam dabei aus Syrien. Im Jahr 2011 brach dort infolge vieler aufeinandertreffender Faktoren ein Krieg aus, der bis heute, Stand 2022, anhält. Auch Eingriffe von außen, wie zum Beispiel Waffenlieferungen oder Ausbildung der Soldaten, haben die Situation weiter vorangetrieben. Millionen Menschen mussten aufgrund dessen ihre Heimat verlassen. Allein aus Syrien stammten bis Ende 2015 etwa 4,9 Millionen Flüchtende. Neben Syrien zählen aber auch Afghanistan und Somalia mit 2,7 bzw. 1,1 Millionen Migranten zu den bedeutendsten Herkunftsländern von Fluchtmigration. Obwohl es uns damals während der sogenannten Flüchtlingskrise 15 und 16 so schien, als hätte die überwiegende Anzahl der flüchtenden Menschen in Europa Schutz gesucht, hält sich der Großteil aller flüchtenden Menschen tatsächlich jedoch im globalen Süden auf, meistens in krisennahen Ländern. Europa selbst hat im Jahr 2015 insgesamt, Stand Juni 2016, 4,4 Millionen Flüchtlinge, 2,5 Millionen davon allein in der Türkei beherbergt. Die Zahl der Asylanträge steigerte sich 2015 im Vergleich zum Vorjahreswert um 60% auf 1.282.700 Anträge. Auch wenn wir nun gerade gehört haben, dass der Großteil der geflohenen Menschen in krisennahen Ländern Schutz sucht, war die Anzahl der Menschen, die nach Europa gekommen sind, ausreichend, um katastrophale Zustände, vor allem für die Geflohenen selbst, auszulösen. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, was aber unumstritten dazu beigetragen hat, war eine nicht für solche Fälle ausgelegte Regelung bezüglich der Stellung eines Asylantrages. Damit kommen wir auch gleich zur Dublin-III-Verordnung. Die angesprochene Regelung ist darin verankert und sie bestimmt, wo der Asylantrag gestellt wird, in welchem Land. Und das wird anhand verschiedener Kriterien in einer ganz bestimmten Reihenfolge geprüft. Jetzt bei mir mein Kommilitone Peter aus der Politikwissenschaft. Hallo Peter.
Hallo.
Ja, wir werden jetzt gemeinsam die Kriterien kurz erläutern und Peter wird beginnen.
Ja, genau. Zuerst wird gemäß Artikel 8 ermittelt, ob es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt. Wenn sich Familienangehörige bereits rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, dann ist dieser Staat zuständig. Aber nur, wenn es dem Wohle des Minderjährigen dient.
Ähnlich wie bei den unbegleiteten Jugendlichen gerade eben, gilt auch bei den erwachsenen Asylantragstellenden laut Artikel 12 und 13 der Dublin-III-Verordnung, befindet sich ein Familienangehöriger in einem anderen Mitgliedstaat, dann ist dieser Mitgliedstaat, zumindest wenn gewünscht, auch für das Verfahren zuständig. Dabei ist es egal, ob über den Antrag auf internationalen Schutz der Familienangehörigen schon entschieden wurde oder nicht.
Artikel 11 regelt den Fall, wenn eine Familie gemeinsam reist. Dabei können die Anträge entweder zusammen, gleichzeitig oder in kurzem Abstand hintereinander gestellt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, dass mehrere Staaten zuständig sind, dann ist der Mitgliedstaat zuständig, der die Verantwortung für den Großteil der Antragstellenden hat. Wenn das nicht möglich ist, trägt der Staat mit dem ältesten Familienmitglied die Verantwortung.
Das fünfte Kriterium für die Bestimmung der Zuständigkeit dreht sich um Visa. Wenn bereits ein gültiger Aufenthaltstitel bzw. ein gültiges Visum vorliegt, dann ist der Mitgliedstaat zuständig, der diesen bzw. dieses ausgestellt hat.
In Artikel 13 geht es um den Fall des Aufenthalts geflüchteter Personen, wenn weder familiäre Beziehungen bestehen, noch ein Aufenthaltstitel oder Visum. Dabei gilt, dass der Staat zuständig ist, dessen Grenze zuerst über Luft, Wasser oder Land illegal überschritten wurde.
Die letzten beiden Kriterien betreffen zum einen die visafreie Einreise, bei der ähnlich zur generellen Festlegung gilt, zuständig ist der Staat, durch den der Antragstellende erstmalig das Hoheitsgebiet der Europäischen Union betritt. Reist er weiter in einen anderen Staat, bei dem die Einreise ohne Visa möglich ist, dann ist dieser Staat verantwortlich.
Zum anderen geht es in Artikel 15 um die Zuständigkeit im Transitbereich eines Flughafens. In dem Fall ist der Staat zuständig, zu dem der Transitbereich gehört.
Vielen Dank, Peter. Wenn sich eine geflohene Person bereits in einem nicht für sie zuständigen Land befindet, dann wird sie darüber informiert und sollte sich unmittelbar in den für sie zuständigen Staat begeben. Für den Fall, dass das jetzt so schnell ging, all diese Informationen sind auch auf der Seite des UNHCR Deutschland nachzulesen. Während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und 16 wurde allerdings deutlich, dass die Regelungen, so wie gerade erläutert, nicht funktionieren. Die Länder an den Außengrenzen der Europäischen Union waren überfordert, was wiederum auch zu einer schlechteren Situation für die geflüchteten Menschen führte. Ein gutes Beispiel dafür war das 2020 abgebrannte Erstaufnahmelager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Hier mussten Menschen unter katastrophalen Bedingungen leben. Es mangelte an grundlegenden Dingen wie Strom oder fließendem Wasser. Und auch die medizinische Versorgung schien bedenklich. Ja, jetzt bei mir im Interview Professor Matthias Nidobitek. Hallo.
Ja, hallo.
Zu Beginn vielleicht als Einstiegsfrage. Wir haben ja nun gesehen oder gehört vielmehr, dass die Dublin-III-Verordnung nicht unbedingt funktioniert, wenn wahnsinnig viele Menschen auf einmal an die Außengrenzen der EU strömen. Vielleicht können Sie uns ja mal sagen, welche Reformationen Ihrer Meinung nach notwendig wären, welche vielleicht auch schon angesprochen wurden, um solche Zustände in Zukunft vermeiden zu können.
Also als Jurist fühle ich mich da gar nicht so richtig angesprochen, weil das eigentlich ein politisches Thema ist. Also es gibt Modelle, wie man das gerechter gestalten kann. Die EU-Kommission hat 2020 wieder neue Vorschläge vorgelegt, auch für die Dublin-III-Verordnung, die also jetzt Verordnung über das Asylmanagement heißen soll. Und in dieser Verordnung schlägt sie eigentlich wieder nichts Neues wirklich vor, nämlich sie bleibt bei dem Dublin-Modell mit den Kriterien, an die angeknüpft wird, aber ergänzt einen sehr umfangreichen Solidaritätsmechanismus, der also den Mitgliedstaaten, die jetzt nicht willens sind oder in der Lage sind, Flüchtlinge aufzunehmen, nicht willens oder nicht in der Lage, die beiden Möglichkeiten, dass diese Staaten eventuell andere Möglichkeiten haben, Solidarität zu zeigen. Das kann finanzielle Solidarität sein, das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ein Staat sagt, ja, ich übernehme eine Rückkehrpatenschaft. Da merkt man, wie mit Begriffen auch Politik gemacht wird. Eine Rückkehrpatenschaft, da hat der arme Asylbewerber einen Paten an seiner Seite, nämlich einen Mitgliedstaat, der ihn zurückbringt. Und da gibt es also verschiedene Modelle. Erster Schritt ist für mich, die Kommission, die EU-Kommission bleibt eigentlich beim Dublin-Modell und ergänzt es um diesen Solidaritätsmechanismus. Das Europäische Parlament hatte 2018, glaube ich, in einer Entschließung, mit der es auf einen früheren Vorschlag der Kommission geantwortet hatte, mal einen ganz anderen Vorschlag gemacht, nämlich hat einfach gesagt, es ist überhaupt nicht der Staat zuständig, wo der Flüchtling zuerst aufschlägt, sondern es wird sofort nach einem bestimmten Schema, da braucht man eine Datenbank, verteilt. Da muss man erst gucken, welche Staaten haben schon ihre Pflichten, ihre quantitativen Pflichten, die auch irgendwo definiert sein müssen, erfüllt. Und dann sucht man sich den Staat raus oder die Staaten raus, die das noch nicht so erfüllt haben. Und da kann der Flüchtling dann hingeschickt werden. Und damit diese Sekundärmigration eingedämmt wird, das heißt, dass sie dann von dem Staat, wo sie hingeschickt werden, gleich wieder woanders hinwandern, hat man gesagt, man schlägt ihnen 4 Staaten vor, die jetzt dran wären sozusagen. Ja, und dann können sie sich einen raussuchen in der Hoffnung, wenn ich mir einen raussuchen kann, dann bleibe ich da auch eher. Das hatte mich viel mehr überzeugt als alles andere, was bisher auf dem Tisch lag. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, als Jurist kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil es am Ende eine rein politische Sache ist, worauf kann man sich einigen. Wenn einige Mitgliedstaaten sich beharrlich weigern zu sagen, ich nehme keine Flüchtlinge auf, ich mache das nicht. Und da gibt es ja bestimmte Staaten, die das auch schon 2015/16 nicht gemacht haben, obwohl die Umverteilung verbindlich beschlossen war. Da kommt man nicht drüber weg. Das sind Entscheidungen, die mit einer gewissen Mehrheit getroffen werden müssen. Und man will natürlich solche Entscheidungen auch nicht unbedingt nur mit einer, sagen wir mal, qualifizierten Mehrheit treffen, was man könnte, weil die Staaten ja, wenn sie überstimmt werden, nicht mehr sehr bereit sind eigentlich, das dann auch wirklich faktisch so umzusetzen. Leider. Und deswegen ist es am besten, alle sind einmütig dieser Meinung, dass das ein gutes Modell wäre. Und das ist aber vom Tisch. Und über diese Folge Dublin 4, sage ich jetzt mal, Verordnung wird ja immer noch verhandelt. Und da kann man nur gespannt sein, wie das wird.
Also eine Einigung in dieser Sache Ihrer Meinung nach eher unwahrscheinlich?
Also eine Einigung in dem Sinne, wie ich es eben gesagt habe, dass alle zustimmen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dass eine qualifizierte Mehrheit, wie sie, glaube ich, erforderlich wäre, zustande kommt, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich denke, die wäre jetzt schon möglich. Gleichzeitig sieht man aber, dass viele Staaten sich so effektiv auf die Hinterbeine stellen, dass man die schon noch mit ins Boot bekommen möchte. So stelle ich mir das vor. Ich bin ja in den Verhandlungen nicht dabei, aber was ich so lese und höre, müsste es schon heute möglich sein, so eine qualifizierte Mehrheit zustande zu bekommen.
Neben der Dublin-III-Verordnung ist bei rechtlichen Voraussetzungen zu diesem Thema auch Frontex zu erwähnen. Können Sie uns kurz erläutern, was Frontex eigentlich ist und welche Aufgaben diese Institution hat?
Ja, ich kann das mal versuchen. Frontex wurde gegründet so 2004. Frontex-Aufgabe ist es eigentlich, die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die Außengrenzen zu schützen. Das heißt, es betrifft eigentlich die Außengrenzen des Schengen-Raumes. Frontex hat eigentlich da eine koordinierende Funktion und war offenbar nach Auffassung der Mitgliedstaaten oder der Organe nicht schlagkräftig genug. Und so hat man Frontex umbenannt in Agentur für See- und Küstenwache. 2016, glaube ich, erfolgte das. Und Frontex wurde auch personell aufgestockt und soll noch stärker operative Aufgaben wahrnehmen. Der Punkt bei Frontex ist, dass Frontex selbst nie als EU auftritt, sondern immer nur im Rahmen einer Aktion der Staaten, die an den Außengrenzen sitzen. Sie ordnen sich ein in die Kommandostrukturen der Mitgliedstaaten und handeln selbst auch für diese Mitgliedstaaten, indem sie da tätig werden. Dann hat Frontex natürlich auch eine Aufgabe dabei, das vorzubereiten, Konzepte zu entwickeln für den Außengrenzenschutz. Und die Zusammensetzung ist so, dass wir einige EU-Beamte haben, die bei Frontex arbeiten, aber es gibt auch viele abgeordnete Beamte der Mitgliedstaaten, die bei Frontex arbeiten und dann wieder mal zurückgehen in den Mitgliedstaat.
Man hört im Zusammenhang mit Frontex ja auch ab und zu von sogenannten Pushbacks. Wie genau sind diese Pushbacks rechtlich einzuordnen?
Man könnte ja auch deutsch sagen Zurückweisung, weil das ist nämlich der Begriff, der in der Genfer Flüchtlingskonvention verwendet wird. Diese Zurückweisungen sind unzulässig. Man darf also eine Person, die Schutz sucht, nicht in ein Land oder in eine Situation zurückweisen, wo ihr Verfolgung droht. Und das darf nicht passieren. Das ist gemäß Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention verboten. Nun hört man immer wieder, dass das passieren soll. Das wird dann wieder von Frontex beschritten. Erst kürzlich wieder, weil Griechenland angeblich Boote in Richtung Türkei zurückgewiesen hat. Die kamen wohl aus der Türkei und wurden dann wieder zurückgewiesen. Und sowas würde sicher gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Völkerrechtlich ist das insofern mit der Genfer Flüchtlingskonvention recht eindeutig geregelt. Problematisch ist, ich habe gerade gezögert, weil der Artikel 33, also das müsste ich vielleicht nochmal kurz vorlesen, vielleicht einfach, was der Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich sagt. Und er sagt, keiner der vertragsschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde. Und da war ich mir jetzt nicht ganz sicher im Moment, ob das auf die Türkei eigentlich zutrifft, dass das Leben der Flüchtlinge dort in dieser Weise gefährdet ist. Das kommt wahrscheinlich auf den einzelnen Flüchtling drauf an, je nachdem, welche persönlichen Merkmale er mitbringt. Diese Genfer Flüchtlingskonvention ist Teil des Unionsrechts. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das wird durch eine Verweisung im AEUV, im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wird auf diese Genfer Flüchtlingskonvention verwiesen und dadurch wird sie Bestandteil des Unionsrechts und ist also von den Organen und eben auch von Frontex zu beachten.
Ja, vielen Dank für Ihren Besuch, Professor Nido Bitek.
Gern geschehen, vielen Dank für die Einladung.
Nun geht es mit einer ganz anderen Komponente der Fluchtmigration und auch Migration im Allgemeinen weiter. Denn natürlich ist die Fluchtmigration für Europa nicht nur eine politische und eine rechtliche Herausforderung, vor allem ist es eine gesellschaftliche. Wie Integration funktionieren soll, ist in einem Aktionsplan der EU festgeschrieben. Und das, obwohl integrative Maßnahmen eigentlich Sache der Mitgliedstaaten sind. Die Europäische Union gibt mit diesem Aktionsplan eine Orientierung vor. Und folgende Punkte sind in diesem Aktionsplan für die Jahre 2021 bis 2027 als Ziele vorgegeben. Zum einen eine inklusive, allgemeine und berufliche Ausbildung. Dabei geht es hauptsächlich um eine einfachere Anerkennung von Qualifikationen, sowie aber auch um das Erlernen der jeweiligen Landessprache. Damit zusammenhängend sollen auch Beschäftigungsmöglichkeiten verbessert werden. Im Besonderen möchte die EU Frauen unterstützen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Auch hier geht es um die bessere Anerkennung von bereits bestehenden Qualifikationen, das heißt Ausbildungen oder Studienabschlüssen, die bereits im Herkunftsland Bestand hatten. Neben der beruflichen Ausbildung und den Beschäftigungsmöglichkeiten soll auch der Zugang zu Gesundheitsdiensten gefördert werden. Hierbei geht es aber weniger darum, mehr und mehr Praxen zu eröffnen, als vielmehr darum, Menschen über ihre Rechte zu informieren. Viele sind sich ihrer Rechte bezüglich der Gesundheitsversorgung gar nicht bewusst. Um hierbei bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, soll ein Austausch der Mitgliedstaaten untereinander erfolgen, welche Methoden am wirksamsten sind. Zu guter Letzt fokussiert sich der Aktionsplan der Europäischen Union 2021 bis 2027 auch auf das Wohnen. Der Zugang zu angemessenem und erschwinglichem Wohnraum soll gewährleistet werden, finanziert durch mehrere EU-Finanzfonds. Zudem möchte man gegen die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt vorgehen, denn oftmals führt ein ausländisch klingender Name ja bereits dazu, dass Menschen nicht einmal eine Wohnungsbesichtigung angeboten bekommen. All diese Punkte sollen durch EU-Mittel unterstützt werden und um die Ziele auch so gut wie möglich zu erreichen, will man mit allen Beteiligten zusammenarbeiten. Das heißt zum Beispiel mit der Zivilgesellschaft, Wirtschaftspartnern, Behörden oder aber auch Arbeitgebern. Kommen wir nun abschließend zum Fazit dieser Podcast-Folge. Denn nachdem nun alle theoretischen Hintergründe der Thematik kurz beleuchtet wurden, lässt sich Folgendes zusammenfassend feststellen. Die Fluchtmigration ist natürlich, war es schon immer und wird es auch immer sein, eine große Herausforderung. Die rechtliche Situation bezüglich der Dublin-III-Verordnung ist reformbedürftig. Bevor die EU keine gemeinsame Lösung findet, sind weiterhin einzelne Staaten großen Belastungen ausgesetzt. Denn nach wie vor kommen mehr Menschen, schutzsuchend oder in der Hoffnung auf ein besseres Leben, nach Europa. Und meistens kommen sie dann eben an der EU-Außengrenze in Ländern wie Italien oder Griechenland an. Das System, wie es bisher besteht, ist für beide Seiten, sowohl für die Staaten an der Außengrenze Europas, als auch die Migranten selbst, eine massive Herausforderung. Die Länder sind mit der Bearbeitung der Anträge sowie der Beherbergung der Flüchtenden überfordert. Im Gegenzug müssen die Migranten dort aufgrund dessen oftmals unter fragwürdigen Bedingungen verharren und unter Umständen mehrere Monate warten. Die EU sollte schnell handeln, um weiter ihren Grundwerten, insbesondere der Menschenwürde und der Wahrung der Menschenrechte, gerecht zu werden. Der EU-Info-Podcast Europa für alle. Nun noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge, die sich ebenfalls diesem Thema widmet. Da spreche ich dann mit Hanne Schneider. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Humangeographie an der TU Chemnitz und hat bereits im Feld zum Thema Fluchtmigration recherchiert. Frau Schneider wird uns von ihren Erfahrungen berichten und dabei auf Fragen unter anderem zum Unterschied zwischen urbanen und ländlichen Räumen eingehen. Bleibt gespannt. Bis dahin. Tschüss.